Einen schönen guten Abend, liebe Gemeinde. Es ist wieder mal Mittwochabend, Bibelbetrachtung. Und ich merke irgendwie, seitdem ich jetzt schon 7 Mal, wo wir gemeinsam ins Markus-Evangelium hineinblicken, wie diese Wochen immer schnell vorbeigehen. Also ich weiß nicht, wie es einem jeden von uns geht, aber mir geht es in der letzten Zeit so, dass einfach man merkt, es ist wieder Mittwoch und wir gehen einen Schritt weiter. Und das ist gut, das ist eine gute Zeit, ich genieße das sehr. Das, was ich im Unterricht so den Bibelschülern weitergegeben habe, dass ich das mit euch teilen kann. Ich genieße das sehr, wünsche mir sehr, dass das auch uns als Gemeinde eine Ermutigung ist. Wir sind ja gerade dabei, in Bezug auf den Sabbat die Frage zu stellen, warum kam es eigentlich zu so einer starken Auseinandersetzung, zu so einem starken Konflikt zwischen Jesus und der geistlichen Leitung, gerade in der Frage des Sabbats. Und wir sind mal eine Stufe tiefer gegangen und haben herausgefunden, dass das auf ein großes Konstrukt, ein ganz großes Gebilde beruht. Denn die geistliche Leitung hatte Satzungen der Väter aufgebaut über Jahrhunderte. Und es war eine große Erwartungshaltung da gewesen. Wenn der Messias kommen wird, er wird sich an unsere Satzungen halten. Die Satzungen, die das Ziel hatten, ja nicht die Gebote Gottes zu übertreten. In der Ausrichtung eine sehr gute Zielsetzung. Aber in der Umsetzung kam es dazu, dass sie angefangen haben, das Menschenwort dem Wort Gottes gleichzustellen. Und letztendlich diese Überzeugung zu haben, ja, der Messias, er wird sogar alles, was wir uns erdacht haben, was wir uns so hart erarbeitet haben, einhalten. Und somit merken wir, dass hier eine große Erwartungshaltung da ist. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie Jesus aber dem begegnet. Dem wollen wir uns heute genauer widmen. Und letztes Mal haben wir uns mal genauer angeschaut, welche Eigenschaft, welche Zielsetzung hatte eigentlich der Sabbat gehabt? Was hat Gott sich eigentlich gedacht, als er den Sabbat einführte? Gott hat uns den Sabbat gegeben, den Menschen. Wir haben letztes Mal festgestellt, es ist nicht nur auf das Volk Israel fixiert, sondern wir sehen schon, dass sogar in der Schöpfungsordnung der Sabbat zu finden ist. Gott ruhte am 7. Tag. Und auch hier braucht der Mensch die Ruhe. Frei von Arbeit, dieser 7. Tag, frei für Gott. Gott heiligte diesen Tag. Er war Gott gewidmet. Und dann sehen wir aber, was die geistliche Leitung daraus gemacht hat, wo wir letztes Mal diese beiden Punkte näher betrachtet haben. Und heute möchte ich dann diesen Schritt weitergehen. Jesus und die Frage des Sabbats. Dass es zu diesem großen Konflikt kommen musste, merken wir durch die vergangenen beiden Bibelbetrachtungen, dass es war vorprogrammiert. Fakt ist, dass Jesus das alttestamentliche Gebot in seinem Kern eingehalten hat. Er hat genau den Sabbat so ausgelebt, wie Gott es sich gedacht hatte. Er hat es aber nicht so ausgelebt, wie sich das die geistliche Leitung gewünscht hat. Diese Punkte habe ich letztes Mal schon aufgeführt, aber ich möchte sie nochmal einfach zur Erinnerung nochmal aufführen und dann widmen wir uns dann der Hausaufgabe. Jesu Ziel war die Bindung an die ursprüngliche Bedeutung des Sabbats. Und hier sehen wir, dass Jesus sogar manchmal ganz bewusst auch am Sabbat geheilt hat. Diese Geschichte werden wir uns heute noch auch darauf nochmal uns anschauen. Wo Jesus ganz bewusst am Sabbat geheilt hat und wo das sogar richtig einen Ärger hervorgerufen hat bei der geistlichen Leitung. Und trotzdem ist Jesus bewusst diesen Weg gegangen, um ihnen die Augen dafür zu öffnen. Was ihr hier praktiziert, was ihr lebt, das sind Menschengebote. Und die ihr über das Gebot Gottes stellt. Und so wollen wir uns heute mal diesem Abschnitt widmen aus Markus 2 und Matthäus 12. Das war eure Hausaufgabe gewesen. Und ich habe gesehen, es gingen viele Blätter weg. Das heißt, ich gehe davon aus, viele haben es mitgenommen. Das hat mich sehr gefreut. Und Ich habe Enrico gebeten, dass er mal diese Abschnitte vorliest, dass wir sie sozusagen nochmal uns vor Augen führen. Und anschließend werden wir uns dann diesen Abschnitt mal gemeinsam anschauen.
Okay, zuerst die Markus-Stelle. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatas, des Hohepriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr, auch über den Sabbat. Und jetzt die Stelle aus Matthäus, ab Vers 1. Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat, und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren auszuraufen und zu essen. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte, wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die bei ihm waren essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat.
Danke, Enrico. Also wir sehen, es handelt sich hier um ein und dieselbe Situation. Und eure Aufgabe war es, mal diese beiden Stellen, Parallelstellen, mal zu lesen und zu schauen, was wiederholt sich hier, was wird hier neu behandelt und warum und welche Bedeutung hat es. Also Beobachtungen von eurer Seite. Ich möchte euch gerne hier den Freiraum geben, dass ihr etwas dazu weitergebt. Und anschließend möchte ich dann noch meine Gedanken dazu äußern. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder der andere mal hier dann etwas mitteilt, was ihm dabei wichtig geworden ist. Ihr könnt nach vorne kommen, das Mikrofon nehmen, aber ich glaube, Erik wäre auch bereit, hier ein bisschen rumzulaufen und das Mikrofon auch dem zu reichen, der einfach aufsteht. Das ist auch möglich. Wir haben hier schon ein Funkmikrofon und das ist jetzt auch aufgeladen, sehe ich hier oben wird genickt. Also wir sind bestens ausgerüstet, damit wir uns hier austauschen darüber. Das bereichert diese Bibelbetrachtung sehr. Beobachtungen von eurer Seite. Erik, du kannst gerne schon mal aufstehen, falls noch jemand aufsteht. Ich möchte aber hier nicht unter Druck setzen, sondern euch die Freiheit geben. Sagt das, was euch wichtig geworden ist. Ist euch etwas aufgefallen, wenn ihr diese beiden Abschnitte miteinander verglichen habt? Erik, da hinten.
In Markus waren nur 6 Verse und in Matthäus 8 Verse beschrieben. Und Matthäus ist ausführlicher geschrieben. Verse 5 bis 7 wurde noch zitiert aus Altem Testament, Hosea 6,6. Und Jesus beschuldigt, oder ich weiß nicht, wie richtig dieses Wort sagen, dass die Pharisäer kennen diese Schrift nicht. Und trotzdem verdammen die Leute. Und in Markus, so 25. Vers, hat mir aufgefallen, wie Jesus sagte, habt ihr nie gelesen? Ich denke, das ist so Steigerung noch von nicht mal nicht gelesen oder nie gelesen. Und David war in Not.
Danke. Vielen Dank. Danke für diesen neuen Gedanken, das ist mir vorher nie so richtig aufgefallen, aber diese Formulierung, habt ihr nie gelesen, mal so in die Verbindung zu bringen, die Satzungen, die haben sie studiert, die kannten sie. Und Jesus sagt hier, habt ihr nie gelesen? Eine gute Beobachtung, vielen Dank. Gibt es noch Gedanken von eurer Seite? Ja, Dieter.
Ja, mir ist aufgefallen, dass in Matthäus noch zusätzlich dieser Vergleich mit dem Tempel oder dieser Tempel erwähnt wird. Und ja, ich denke mal, weil das Matthäus-Evangelium ja auch, wie du sagst, eher für die Juden geschrieben ist, da schreibt Matthäus auch nochmal diesen einen Vers 6, hier ist einer, der ist größer als der Tempel, den Juden das nochmal so ganz klar zu zeigen, dass Jesus sogar größer ist als der Tempel und als die Satzung, die sie sich selber die sie so selbst so hoch ehren, so ähnlich wie den Sabbat, den sie ja auch so sehr heilig und
Vielen Dank für eure Beobachtungen und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir jetzt mal eure Zettel einfach vorlesen würden, was ihr so draufgeschrieben habt, dann wäre das noch tiefgreifender, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ihr den Text auch gut bearbeitet habt, gut durchdacht habt und auch Dinge aufgeschrieben habt. Aber es ist gut so, dass man auf diesem Weg auch sich noch mitteilt und Gedanken dazu äußert. Eine Situation, die wir gut kennen. Jesus geht mit seinen Jüngern durch ein Ehrenfeld und die Jünger haben Hunger, es ist Sabbat, und sie raufen einige Ehren aus und essen sie. Und daraufhin werden sie verklagt, sozusagen, von der geistlichen Leitung. Warum tun deine Jünger so etwas? Was haben sie eigentlich getan? Worin liegt hier eigentlich die Arbeit, die sie getan haben? Es gibt ja, oder wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben, dass es einige wenige Gebote im Alten Testament gibt, was Arbeit definiert. Auch am Sabbat, was getan werden darf, was nicht getan werden darf. Und daraus wurden über 1521 Regeln erarbeitet, was Arbeit ist und was nicht Arbeit ist, um auch hier für alles eine Erklärung zu haben, für alles eine Begründung zu haben, darf ich das tun oder darf ich das nicht tun? 1521 und gegen 4 solche Regeln haben die Jünger verstoßen. 4 von diesen 1521. Habt ihr einen Vorschlag? Gegen was haben sie denn eigentlich hier verstoßen? Möglicherweise. Sie haben nicht gezählt, die Schritte. Genau. Es durften ja nicht mehr als 900 Schritte sein. Ganz genau. Tja. Die Arbeit lag noch in was anderem. Möglicherweise in den Schritten. Aber wir lesen ja hier, das ist ein bisschen klein, tut mir leid, Ehren auszuraufen. 4 Mal haben sie sich hier gegen die Satzungen der Väter verfehlt. Zum einen, was haben sie gemacht? Sie haben am Sabbat geerntet, eine Arbeit verrichtet, geerntet. Was haben sie noch am Sabbat getan? Sie haben es gedroschen. Indem sie die Spreu von den Weizen getrennt haben. Dann haben sie es geworfelt, hier haben sie das voneinander getrennt, sie haben es zerrieben, sie haben es voneinander getrennt, indem sie vielleicht hineingeblasen haben, die Spreu wurde auf diesem Weg auch von den Weizen dann auch getrennt und auf diesem Weg haben sie sich eine Mahlzeit zubereitet. Das war verboten, zu arbeiten. Sie haben sich am Sabbat eine Mahlzeit zubereitet. Und wir haben letztes Mal das ja gemeinsam betrachtet. An diesem Sabbat hatte Gott aufgrund des Mannas ihnen gesagt, ihr sollt nicht mehr rausgehen, sammeln, sondern ihr sollt in euren Zelten bleiben. Sammelt vorher, am 6. Tag, mehr, doppelt so viel und es wird euch am Sabbat reichen. Und hier sagen sie sich, also am Sonntag darf man kein Essen zubereiten und deswegen haben sich die Jünger daran verfehlt. Wie antwortet Jesus auf diese Anschuldigung? Es ist interessant. Er argumentiert hier mit einer Situation aus dem Alten Testament. Mit David. David aß die Schaubrote. Welche Frage kommt euch hier vielleicht in den Sinn? Es geht doch hier um den Sabbat, oder? Warum argumentiert Jesus hier mit den Schaubroten beim Priester? Das hat doch nichts mit dem Sabbat zu tun. Ja. Sie haben gegessen, gut. Aber trotzdem ist es ja hier die Argumentation von der geistlichen Leitung, ihr esst am Sabbat. Das ist ja das Problem, was hier entstanden ist. Und jetzt gibt Jesus eine Antwort. Und Jesus, merken wir, okay, beides war verboten, so in dieser Art. Auch hier die Schaubrote, sie waren noch nicht mal für den Priester zum Essen, genau. David mit seinen Kriegsleuten, er kam zum Priester, zu Abiatar und hat ihm gesagt, gib uns die Brote, meine Männer und ich, wir hungern und wir brauchen etwas zu essen. Und somit bekommen sie sogar diese heiligen Brote, diese abgesonderten Brote, nur für Gott. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte? David aß die Schaubrote. Und es geht hier schon in die richtige Richtung. Warum argumentiert hier eigentlich Jesus mit einer Aussage, die scheinbar nichts mit dem Sabbat zu tun hat? Möchtest du noch was ergänzen? Was mit Hunger zu tun? Mhm. Genau, das geht in die richtige Richtung. Beides hat etwas mit einer Situation zu tun, wo gegessen wird. Und Jesus möchte hier sozusagen die eigentliche Bedeutung aufzeigen. David tat hier etwas, was normalerweise strengstens verboten war. Und Jesus macht deutlich, dass die Notsituation des Menschen steht über dem Ritual. Die Notsituation vom Menschen steht über dieser Gesetzesordnung sozusagen. Also die Jünger, sie waren keine Bauern gewesen, die Tag für Tag gearbeitet haben. Und wo bei ihnen das Mähen und Dreschen von dem Weizen eine alltägliche Arbeit war, sondern es war eine Arbeit, die sie nicht nachgegangen sind, sondern sie waren Fischer beispielsweise. Und so merken wir, es hat hier nicht mit einer alltäglichen Arbeit zu tun, sondern mit einer Sache, die sie nebenbei getan haben, wo sie durch das Kornfeld gingen und sich ein paar Weizenkörner genommen haben, um ihren Hunger zu stillen. Und Jesus macht hier deutlich, hier an diesem Beispiel von David, die Notsituation von Menschen ist wichtiger als das Ritual. Jesus verachtet dabei nicht den Sabbat, sondern er zeigt auf, was der Sabbat eigentlich möchte. Und wir sehen hier auch, dass Jesus ein weiteres Beispiel aufführt, das hatte ich gehofft, oder dass man das erkennt, wenn man die Stelle aus Matthäus liest. Jesus führt hier ein Argument auf von den Priestern. Was taten sie denn? Die Priester arbeiteten jeden Sabbat. Jeden Sabbat arbeiteten sie und sie versündigten sich nicht am Gesetz. Es heißt in Vers 5 in Matthäus 12, oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Sie brechen Sabbat für Sabbat das Gesetz, angeblich, und sind doch ohne Schuld. Wie ist das möglich? Wie kann man das miteinander verbinden? Und wo Jesus aber durch dieses Beispiel von David aufzeigen möchte, und auch hier, dass der Sabbat hat nicht in erster Linie eine knechtende Aufgabe, indem der Mensch ständig nur darauf zu achten hat, was soll ich jetzt eigentlich tun? Was darf ich nicht? sondern der Sabbat hatte die Aufgabe gehabt, den Menschen zu befreien. Die Priester, sie übertraten regelmäßig den Sabbat. Und wenn die Priester schon am Sabbat opferten, ohne schuldig zu werden, wie viel mehr darf man am Sabbat dann diese Arbeit verrichten, die notwendig ist am Menschen, den Menschen zu helfen? Er wusste, dass der Sabbat um des Menschen willen gemacht war. Und darum tat er auch am Sabbat Gutes. Und Jesus geht hier auf diesen Kern vom Sabbat zu sprechen ein. Hier nochmal dieser Vers, den ich letztes Mal auch aufgeführt habe, in Matthäus 12, wo Jesus auf die eigentliche Bedeutung des Gesetzes auch zu sprechen kommt, wo er sagt, ich möchte Barmherzigkeit. Habt ihr nie gelesen? Entschuldigung, das war die Stelle, die ich euch schon aufgeführt habe. Jesus ist der Herr über den Sabbat. Wenn ihr aber wüsstet, diese Stelle nochmal aus Matthäus 12, Vers 7, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Und wir sehen hier bei diesem großen Druck, den sie auch aufbauten, wie sie auch hier das Volk auf diesem Weg auch immer wieder verdammten und ihnen das Leben auch schwer machten. Ein Leben zu führen, so wie sie es sich vorgestellt haben, wie sie es auch ihnen immer wieder erschwerten. Und damit zeigt Jesus auf, was der Sabbat im Kern ist. Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und mit diesem Satz trifft Jesus hier genau ins Schwarze. Sie sahen ihre Aufgabe darin, allen Menschen auf die Finger zu schauen, um durch den Sabbat die Menschen zu knechten. Aber Jesus macht deutlich, dafür wurde der Sabbat uns nicht gegeben, dem Volk Israel. Ich will Barmherzigkeit und keine Schlachtopfer. Und Jesus zieht ja auch diese Schlussfolgerung daraus, also ist der Sohn des Menschen auch Herr über den Sabbat. Jesus nimmt sich auch hier als Bezugsperson und sagt, ich bin der Herr über den Sabbat. Jesus ist die Bezugsperson, in dem wir tatsächlich diese Ruhe vorfinden, was der Sabbat eigentlich bewirken soll. Darin offenbart er sich, der den Menschen Ruhe geben kann, was der Sabbat eigentlich bezwecken wollte, den Menschen Ruhe zu geben. Diese Gedanken möchte ich euch gerne, habe ich euch näher mitgebracht, was diese Begebenheit betrifft. Wie geht diese Geschichte aber weiter? Ich möchte gerne noch die folgenden Verse mit euch lesen. Markus 3, Verse 1 bis 6. Wir sehen hier eine Situation, wo es weitergeht. Es ist noch nicht zu Ende. Ob es sich hier um eine Situation handelt, die direkt im Anschluss erfolgt, das wissen wir nicht ganz genau. Aber es ist wiederum eine Situation am Sabbat. Es scheint so, wenn man das Markus-Evangelium liest, dass es sich um eine Situation handelt, die sofort darauf folgt. Ich habe sie euch auch hier mitgebracht, aber es ist etwas klein abgedruckt. Ich lese es mal vor. Und er ging abermals in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Wieder eine Situation am Sabbat. Eine Person befindet sich in dem Raum, die hat eine verdorrte Hand. Die Pharisäer sehen diese Person als eine Chance. Jesus hier zu ertappen, dass er sich gegen das Gesetz verschuldigt und dass sie letztendlich ein Argument in der Hand haben, Jesus zu beseitigen. Gleich schon am Anfang. Gleich schon am Anfang des Markus-Evangeliums, wohlgemerkt. Sie lauerten darauf. Jesus stellt hier wiederum eine entscheidende Frage. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu töten? Die Pharisäer waren dieser klaren Meinung gewesen, dass Heilen Arbeit ist. Wenn eine Person geheilt wird, dann verrichte ich eine Arbeit und deswegen ist es am Sabbat verboten. Und zu dieser gesamten Situation befand sich dieser Kranke, der dort saß mit der verdorrten Hand, nicht in einer lebensbedrohlichen Situation. Jesus könnte ja am Montag kommen. Nee, da war es der Sonntag, der Sabbat, und dann folgte der erste Tag der Woche, das ist der Sonntag, wo er dort ein Arbeitstag ist. Darauf folgt dieser Tag und Jesus könnte ja dort kommen und diese Person heilen. Warum denn gerade am Sabbat? Und das war für sie auch ein Grund gewesen, warum Jesus angeklagt werden musste. Jesus heilte am Sabbat. Wir haben eine andere Situation, wo das nochmal ganz deutlich wird, das ist in Lukas 13. Und wo sogar dieser Synagogenvorsteher diese Worte ausspricht. Jesus heilt hier eine Frau mit eine verkrümmte Frau an dem Sabbat. Jesus legt hier die Hände auf sie, ab Vers 13. Da antwortete, ab Vers 14, der Synagogenvorsteher, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Hier merken wir, wie diese Haltung da gewesen ist. 6 Tage kann man doch machen, kann man doch heilen, aber doch nicht immer wieder am Sabbat. Daraufhin lesen wir, da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hat, am Sabbat von den Fesseln gelöst werden? Als er das sagte, mussten sich schämen, alle, die gegen ihn gewesen waren. Finde ich schön, dass wir diese Formulierung hier vorfinden, wo die Menschen selber verstanden haben, was tun wir hier eigentlich? Wir laufen hier etwas nach, was eigentlich ein Widerspruch in sich selber ist. Ja, sie erlaubten es sogar, ein Schaf, das in einen Brunnen gefallen ist, denn das Schaf war in einer lebensbedrohlichen Situation. Es durfte herausgezogen werden aus dem Brunnen. Aber wenn ein Mensch leidet, wenn ein Mensch eine verkrümmte Hand hat, wie viel mehr diese Person, weil sie ein Mensch ist. Wo wir sehen hier, wie auch hier eine falsche Priorität aufgestellt wurde, was eigentlich wichtig ist. Wir sehen hier, wie Jesus ganz provokativ den Mann mit der verdorrten Hand sogar in die Mitte stellte und ihn vor aller Augen heilte. Und Jesus setzt hier ganz bewusst ein Zeichen. Menschen Gutes zu tun am Sabbat ist erlaubt, ist sogar nötig. Ziel des Sabbats ist es, Gutes zu tun im Auftrag Gottes. Der Sinn des Sabbats ist es, Gott zu dienen. Gutes zu tun am Menschen. Wenn es erlaubt ist, sogar ein Schaf aus der Grube zu ziehen, ein Schaf Futter zu geben, wie viel mehr Menschenleben zu helfen oder Menschen, die in Lebensgefahr sind. Und so merken wir eine Situation, wo Jesus hier in diesen beiden Fällen, ich habe noch eine dritte Begebenheit gerade aufgeführt, die deutlich macht, wo Jesus hier ihr Denken in eine richtige Richtung rückt. Ob sie es zulassen. Wir sehen es beim Volk, dass sie darüber erstaunt waren, einige sich sogar schämten darüber. Aber die geistliche Leitung blieb starr in ihren Formen und ließ es nicht zu, dass diese Satzungen in Frage gestellt wurden. Aber Jesus hatte das Ziel gehabt, mit dem Sabbat, der geistlichen Leitung, dem Volk Israel eigentlich aufzuzeigen, was die eigentliche Absicht des Sabbats ist. Menschen zu befreien von ihrem Alltäglichen und in die Begegnung mit Gott zu führen. Und dabei den Menschen nicht aus den Augen zu verlieren, sondern Menschen Gutes zu tun, Menschen zu helfen und wie Jesus es erfüllt hat, Menschen zu heilen von ihren körperlichen Leiden und von ihren geistlichen Leiden. Soweit die Gedanken zum Sabbat. Wenn wir das so hören, dann wächst eine Frage in uns. Ich weiß nicht genau, ob sie bei einem von euch wächst oder diese Frage sich stellt, wenn man sich mit dem Sabbat auseinandersetzt, dann kommt diese Frage auf, ja, die hatten damals die Verpflichtung gehabt, den Sabbat einzuhalten. Und wie ist es heute mit uns? Haben wir eigentlich auch diese Verpflichtung? Inwieweit hat der Sabbat eigentlich ja dann auch heute für uns eine Bedeutung, wenn wir doch sehen, dass es sogar ein Bundeszeichen war zwischen Gott und seinem Volk, wenn es sogar in den 10 Geboten enthalten war und sogar ein Drittel der gesamten Gesetzestafel in Anspruch genommen hat? Dann stellt sich so die Frage, inwieweit hat der Sabbat eigentlich für uns noch eine Bedeutung? Diese Frage entsteht dabei. Ich möchte ein paar Gedanken dazu äußern. Der Sabbat wird uns im Neuen Testament nicht wiederholt in den Briefen, dass er für uns eine Verpflichtung einnimmt. Der Sabbat war ein Bundeszeichen gewesen zwischen Gott und seinem Volk und hat eine Bedeutung gehabt für das Volk Israel ganz gezielt, ganz speziell. Aber wir merken im Neuen Testament, dass Jesus ihn nicht verpflichtend wiederholt, sondern er zeigt die eigentliche Bedeutung des Sabbats auf. Und später in den Briefen begegnet uns nicht der Sabbat als eine Verpflichtung für uns als Gemeinde. Wir lesen sogar von Paulus im Kolosserbrief, dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen sollen von Feiertagen, von Sabbaten, von Monden, von Dingen, von Ritualen, die einen starren, die eine feste Form uns aufzwingen, wie es damals war, und dass dadurch Leute, dass dadurch gesagt wurde, nur das musst du tun, damit du gerettet wirst. Das war ein Kampf gewesen. Was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Und dieser Sabbat, wo Paulus auch sagt, es sollen diese Dinge, sollen uns nicht gefangen nehmen. Stattdessen lesen wir von der Gemeinde, dass sie sich am ersten Tag der Woche traf. Jesus erschien seinen Jüngern am ersten Tag der Woche. Johannes 20, 1 und auch Vers 19, da können wir es nachlesen. Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden und er erschien seinen Jüngern am ersten Tag der Woche. 20 Vers 1, am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab, und dann folgen die Verse, wo Jesus auferstanden war. Vers 19 lese ich noch. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus, trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass sich die Jünger immer am ersten Tag der Woche getroffen haben, um die Auferstehung Jesu zu feiern, um sich daran zu erinnern, um dieses Fest zu feiern. Jesus ist nicht tot, sondern er lebt. Eine interessante Parallele finden wir, wenn wir den Tag Sonntag aus dem Russischen ins Deutsche übersetzen. Was bedeutet dieser Tag? Auferstehung. Auferstehungstag. Das ist interessant. Ein kommunistisches Land feiert jeden Sonntag den Auferstehungstag. Möglicherweise beziehen sie das auf die Sonne. Ich weiß es nicht genau, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Vielleicht, wenn jemand das genauer weiß, dann kann er mich hier gerne ergänzen. Aber ich finde es schön, diese Parallele hier zu finden. Auferstehungstag. Und das ist der erste Tag der Woche, den die Jünger gefeiert haben. Aus der Kirchengeschichte wissen wir das, dass sie sich immer wieder an diesem Tag getroffen haben, um sich daran zu erinnern, Jesus erschien Thomas eine Woche später, Johannes 20, 26, wieder am ersten Tag der Woche. 20, Vers 26, nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals darin versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Und seitdem treffen sich auch die Christen immer am ersten Tag der Woche, mit dem deutlichen Unterschied, dass der Sabbat nicht ein Gebot ist, nicht verpflichtend ist. Wir finden hier kein Gebot, den siebten Tag für uns zu halten, keine Verpflichtung. Wir finden diese Verpflichtung auch nicht bei Adam und Eva, den siebten Tag als Ruhetag zu betrachten. Gott hat diesen Tag für sich geheiligt, für sich abgesondert, um uns Menschen auch zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir Menschen zur Ruhe kommen. Jesus ist der Herr über den Sabbat und er hat uns vorgelebt, welche Bedeutung dieser Sabbat hat und wie wir diese Dinge in unser Leben übertragen können. Jesus hat uns vorgelebt und gelehrt, welche Bedeutung der Sabbat hat. Aufhören mit der täglichen Arbeit. Das ist eine Möglichkeit für uns, wenn wir daran denken, dass wir einen Sonntag haben. Sicherlich, wir wissen, dass einige am Sonntag auch arbeiten müssen. Aber wir haben vom deutschen System, vom deutschen Staat eine Möglichkeit, das Wochenende zu haben, auch den Sonntag zu haben, wo wir uns als Gemeinde treffen können und auch hier vielleicht auch für uns diesen Sonntag mal bewusster zu erleben. Das ist mein Wunsch, dass wir durch diese Bedeutung des Sabbats nicht anfangen, irgendwie gesetzlich zu werden und zu sagen, jetzt müssen wir doch wahrscheinlich wieder zurück zum Sabbat. Nein, mein Gedanke ist es, hier mal neu zu erkennen, welche Bedeutung hatte es eigentlich gehabt und was können wir Gutes daraus entnehmen, dass wir ganz bewusst diesen Tag nutzen, um Gott zu verehren, Gutes zu tun an Menschen, Notwendiges zu tun, Taten der Barmherzigkeit zu tun und Arbeiten, die im direkten Zusammenhang mit dem Dienst Gottes stehen, zu tun. Den Sonntag so zu erleben, vielleicht in einer neuen Form. Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, hatte ich mir mal bewusst vorgenommen, ich möchte am Sonntag mir mehr Zeit nehmen, die Bibel zu lesen. Ich muss merken, ich denke jeden Sonntag daran. Aber ich schaffe es nicht, so wie ich es mir gewünscht habe. Aber es ist eine Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, Herr, wie kann ich diesen Sonntag erleben, dass ich diesen Sonntag mal bewusst in diesem Prinzip lebe, du machst uns frei von Arbeit, um uns die Begegnung mit dir zu führen. Ja, wir haben den Gottesdienst und das ist eine wunderbare Zeit, und die wir als Gemeinde so gemeinsam erleben können. Das ist was ganz Besonderes. Ich freue mich auch immer wieder zu hören, dass die Jugend Altenbesuche auch am Sonntag macht. Und so gibt es viele Aktionen, die am Sonntag gemacht werden, und das sind gute Möglichkeiten, wo wir gerade diesen Tag nutzen können, um Menschen zu begegnen, um Gott zu begegnen. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, ich arbeite aber am Sonntag, weil ich habe eine Arbeit in einem Sozialwerk, in einer Diakonie, in einem Krankenhaus, wo ich am Sonntag auch arbeiten muss. Das ist das Gute. Wir werden hier nicht an ein System oder an eine feste Form hineingesetzt, wo gesagt wird, am Sonntag musst du frei haben. Nein, davon befreit uns Jesus. Die Briefe auch, sie geben uns hier nicht einen festen Rahmen und sagen, am Sonntag darfst du nichts tun. Musst du dich befreien von der Arbeit. Nein. Aber wenn das der Fall ist, wenn du 5 Tage jetzt unter der Woche arbeitest und hast nur am Montag und am Dienstag frei, dann möchte ich hier dich ermutigen, nimm einen Tag davon, um auch hier diesen Tag vielleicht als deinen Sonntag zu erleben. Hör vielleicht die Predigt nach, die am Sonntag gepredigt wurde. Im Internet ist das möglich, man hat auch hier Aufnahmen. Vielleicht kann man diese Möglichkeit nutzen. Ich möchte nur einige Gedanken weitergeben. Wie wir letztendlich damit umgehen, ist einem jeden selber überlassen, weil wir auch hier keine feste Form bekommen von der Bibel, wie wir diesen Sonntag jetzt leben müssen, sondern wir haben eine wunderbare Form, wie wir es leben können. In der Begegnung mit Gott, in der Begegnung mit Menschen. Ja, gerne. Willi, komm nach vorne.
Ja, mir ist kurz was eingefallen. Und zwar durfte ich ja dieses Jahr auf so einen Einsatz sein in den Philippinen. Und wir waren ja auch ein buntes Team, hatte ja auch schon davon mal ein bisschen berichtet. Und da war auch ein Holländer dabei, der aus Holland kommt. Und so erlebt man halt verschiedene Diskussionen, oder was heißt Diskussion, aber man tauscht sich aus, wie die Gemeinde lebt. Und er erzählt auch so, wie er den Sonntag verbringt. Und das fand ich auch ganz interessant. Für ihn, was auch Georg sagte, war das nicht so ein Gesetz, dass er sagte, wir heiligen den Sonntag, wir arbeiten nicht am Sonntag. Aber er sagt, er hat sich das so zur Gewohnheit gemacht, war auch ungefähr mein Alter, und sagte, ja, dass der Sonntag für ihn ja auch so ein Ruhetag ist, wo er sagt, ich komme da zur Ruhe. Ich versuche nicht, auf mein Handy zu schauen, nicht den Laptop anzumachen, nicht den Fernseher anzumachen, sondern bewusst Zeit zu nehmen für Gott, ja, Bücher zu lesen, Gottes Wort zu lesen, auch Zeit mit der Familie zu verbringen, mit Menschen gerade viel zu sprechen. Das hat mich auch nochmal ins Nachdenken angeregt. Ja, man verbringt auch so oft den Sonntag, ja auch, wie du sagst, auch hier im Gottesdienst kommt man oft zur Ruhe, aber ja doch, vielleicht bewusster. Es ist kein Muss, aber ich dachte, es ist eine gute Angewohnheit so von ihm, die er sich da so aufgelegt hat. Und wir waren erst in Irland, noch 2-3 Tage mit ihm und dem anderen Deutschen, bevor wir mit dem ganzen Team weitergeflogen sind. Und so waren wir auch an dem Sonntag dort, haben uns eine Kirche gesucht und sind dann nachmittags auch da am Strand spazieren gegangen, haben uns Bücher mitgenommen und ja, so den Sonntag erlebt. Und ich fand das auch für mich auch so eine gesegnete Zeit, wie du hier auch so sagst, dass man es nicht als Zwang machen muss, aber es ist eine sehr schöne Zeit, zur Ruhe zu kommen, ja, zu Gott zu kommen.
Danke, Willi. Ich habe noch hier dieses Bild mitgebracht, wovon ich letztes Mal gesprochen habe. Das ist ja ein, Willi, ein Kardiogramm? EKG? Wo wir sehen, dass das ist der Herzschlag des Menschen. Und das ist das Schöne, wie wir sehen, es ist eine Zeit in der Ruhe und es ist eine Zeit der Aktion. Willi, wie sind die Fachbegriffe? Okay, da geht's. Okay, will dich nicht so spontan jetzt herausfordern. Aber das ist interessant, dieses Mal sich näher zu betrachten, einfach nur zu sehen, dass dieser Grundsatz, dieses Grundprinzip sogar schon in uns Menschen hineingelegt ist. Wir Menschen, wir brauchen Zeiten der Aktion. Ich habe das mal im Unterricht gebracht und dann hat eine Person gesagt, Georg, es sind sogar 6 Impulse da und ein Impuls, der ist die Zeit der Ruhe. Ich weiß nicht, ist es immer so, dass 6 Impulse da sind beim Herzschlag? Also die Mediziner wissen das vielleicht. Das fand ich einfach interessant dann zu sehen. Es geht 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann ist eine Zeit der Ruhe. Ich will mich nicht daran jetzt festhalten. Ich weiß nicht, wie das ist, aber es war ein schönes Beispiel zu sehen, ja, es gibt Zeiten der Arbeit und diese brauchen wir und damit könnten wir wieder einige Zeiten füllen, wo Paulus selber sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also das ist ein Grundsatz, den wir brauchen und genauso auch die Zeiten der Ruhe, wie wir das hier sogar im Herzschlag sehen. Zur Ruhe zu kommen, ist nicht leicht. Zur Ruhe zu kommen, um auf Gottes Stimme zu hören. Aber sich diesen Grundsatz mal vor Augen zu führen und zu sagen, Herr, ich möchte zur Ruhe kommen, hilf mir. Ich würde gerne auch jetzt mal Zeit geben, wenn einer oder der andere Gedanken dazu hat, wie er zur Ruhe kommt, was ihm wichtig geworden ist, wie er diese Ruhe ganz bewusst erlebt, dann können wir gerne noch darüber einige Gedanken zeugnishaft auch weitergeben. Wenn eine oder die andere Person auch hier noch was ergänzen möchte, dann können wir das gerne noch, möchte ich gerne noch die Zeit dafür geben. So. Soweit zu diesem Gedanken des Sabbats. Der Sabbat, der ein Ziel hatte, uns Menschen zu befreien vom Alltäglichen in die Begegnung mit Gott hinein. Wenn wir das als einen Grundsatz mitnehmen, dann haben wir viel gewonnen. Gewonnen für unser alltägliches Leben. Vielleicht die Arbeitstage bewusster zu erleben und den Ruhetag bewusster zu erleben. Das, was Gott in der Schöpfungsordnung in uns Menschen auch hineingelegt hat. Soweit zum Sabbat. Damit möchte ich gerne heute landen und das Thema Sabbat abschließen. Nächstes Mal wollen wir uns dann dem Thema widmen, wo auch wiederum eine Frage der geistlichen Leitung entstanden ist: Warum waschen sich eigentlich deine Jünger nicht die Hände? Wir waschen uns immer wieder die Hände. Ich auf der Arbeit immer wieder, wenn es zur Pause geht, wenn es wieder rausgeht. Wir merken, dass sowas alltäglich ist. Aber welche Bedeutung hat es damals gehabt? Das Waschen der Hände, die Waschung, die Reinigung und auch hier eine starke Verbindung mit den Traditionen der Schriftgelehrten. Das wollen wir uns das nächste Mal dann genauer anschauen. Ich habe die Möglichkeit gegeben, wenn einer noch sagt, ich möchte gerne noch was ergänzen, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit. Ansonsten möchte ich den Abend dann auf diesem Weg beenden, abschließen mit einem Gebet. Und ich möchte bitten, da wo es möglich ist, dass wir aufstehen. Und ich bete noch zum Abschluss. Herr, zur Ruhe zu kommen vor dir, das ist etwas, was wir nicht von Grund auf können, sondern was wir auch hier bewusst uns vornehmen müssen, Herr. Wir werden viel abgelenkt, wir haben viele Dinge, die uns tagtäglich begleiten. Und hier mal, Herr, bewusst zu sagen, ich möchte diesen Sonntag erleben, in der Begegnung mit dir, in der Begegnung mit den Menschen. So bete ich darum, Herr, dass wir auch hier uns da, wo es nötig ist, vielleicht auch korrigieren lassen. Da, wo wir es leben, vielleicht bewusster leben. Herr, wir wollen unser Leben Tag für Tag in der Begegnung mit dir leben, zu deiner Ehre leben. Sei es, ob wir arbeiten oder ob wir ruhen. Herr, unser Leben soll ein Lob sein für dich, soll eine Anbetung sein für dich in dem, was wir tun. Danke, Herr, dass du da mit uns gehst. Wenn wir jetzt weiter in die nächsten Tage dieser Woche gehen, so bete ich darum, dass du uns segnest, uns Freude gibst in unserer Arbeit und uns Gelingen schenkst bei dem, was wir tun, Herr. Zu deiner Ehre. Amen.